Ja, wir dürfen uns ganz herzlich zu diesem
Weihnachtsgottesdienst 2021 grüßen. Wir freuen uns, dass wir so zusammenkommen dürfen. Und ich freue mich auch, dass jeder doch einen Platz gefunden hat. Ja, ich möchte uns grüßen am Anfang mit einem Wort Gottes aus Jesaja 9, Vers 1. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Das schreibt Jesaja, der ungefähr 700 Jahre vor der Geburt von Jesus Christus gelebt hat. Und es ist schon interessant, dass diese Prophezeiungen im Alten Testament dann wortwörtlich eintreffen, bis hin sogar im Jesaja-Buch auf Bethlehem, auf die Geburtsstadt und unseren Herrn Jesus Christus. Es ist immer wieder erstaunlich, wie präzise Gott voraussagen kann. Und da kann man das auch prüfen, dass das wirklich stimmt. Aber hier geht es um ein Volk, das im Finsternis sitzt, aber vielleicht hast du auch Finsternis erlebt in den letzten Tagen, in den letzten Wochen oder im letzten Jahr. Finstere Stunden, finstere Situationen. Und da will Gott durch Jesus Christus Licht schenken. Und das möge auch an diesem Abend geschehen, wenn wir uns daran erinnern, dass Jesus Christus vor rund 2000 Jahren geboren wurde. Und so wollen wir gemeinsam das Lied singen unter der Nummer 541, Herbei, o ihr Gläubigen, beziehungsweise wird es hier angezeigt, brauchen also keine Liederbücher. Thank you.
zusammen beten und wer kann dazu aufstehen. Ja, Jesus, wir dürfen hier zusammen sein und noch einmal uns daran erinnern, dass du Mensch geworden bist, in diese Welt gekommen bist, als Kind geboren, in Armut, in einer Krippe liegend. So haben dich die ersten Menschen gesehen und doch warst und bist du der große Gott und Schöpfer und Erhalter aller Dinge.
Wer kann dieses Wunder verstehen, dass du dich so tief erniedrigt hast, dass du Mensch geworden bist? Und warum bist du Mensch geworden, Herr Jesus? Weil du uns retten wolltest. Das, was die Hirten gehört haben dort auf dem Feld, euch ist heute Erretter geboren. Ja, du bist gekommen, um der Retter zu sein für jeden und für alle Menschen. Und dazu musstest du Mensch werden. Und das wollen wir auch heute noch einmal sehen und dir dafür danken, für diese große Gnade. Segne du diese Stunde, segne du alle heute, die sich an deine Geburt erinnern, und schenke du auch wirklich diesen Frieden, den du gebracht hast. Wir beten dich, Herr Jesus, an. Amen.
Amen.
Lukas 1, Vers 26. Ankündigung der Geburt des Herrschers. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Galiläa in eine Stadt namens Nazareth zu einer jungen Frau, die Maria hieß. Sie war noch unberührt und mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren Davids. Der Engel kam zu ihr herein und sagte: Sei gegrüßt, du mit hoher Gunst Beschenkte, der Herr ist mit dir. Maria erschrak, als sie so angesprochen wurde, und überlegte, was der Gruß bedeuten sollte. Hab keine Angst, Maria, sagte der Engel. Gott hat dich mit seiner Gunst beschenkt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird große Autorität haben und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wird ihn die Königsherrschaft seines Stammesvaters David weiterführen lassen. Für immer wird er die Nachkommenschaft Jakobs regieren und seine Herrschaft wird nie mehr zu Ende gehen. Wie wird das geschehen? Fragte Maria. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Heilige Geist wird über dich kommen, erwiderte der Engel. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, auch deine Verwandte Elisabeth ist noch in ihrem Alter schwanger geworden und erwartet einen Sohn. Von ihr hieß es ja, sie könnte keine Kinder bekommen. Und jetzt ist sie schon im sechsten Monat. Für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich gehöre ganz dem Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Darauf verließ sie der Engel.
Thank you.
39. Maria besucht Elisabeth. Nicht lange danach machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Judäa. So schnell wie möglich wollte sie in die Stadt kommen, in der Zacharias wohnte. Als sie das Haus betrat und Elisabeth begrüßte, hüpfte das Kind in Elisabeths Leib. In diesem Augenblick wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut: Dich hat Gott mehr gesegnet als alle Frauen, und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Welche Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht. Als ich deinen Gruß vernahm, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Wie glücklich bist du, dass du geglaubt hast. Denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Da sagte Maria: Meine Seele staunt über die Größe des Herrn, und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Seine geringste Sklavin hat er Beachtung geschenkt. Noch künftige Generationen werden mein Glück preisen. Heilig ist der Mächtige, der Großes an mir getan hat. Sein Erbarmen gilt jedem, der sich ihm unterstellt, in jeder Generation. Hoch hebt er seinen gewaltigen Arm und fegt die Hochmütigen weg. Mächtige stürzt er vom Thron und Geringe setzt er darauf. Hungrige macht er mit guten Dingen satt und Reiche schickt er mit leeren Händen fort. Und Israel, sein Kind, nimmt er selbst in die Hand und schenkt ihm seine Barmherzigkeit. Denn er hatte es für immer versprochen, dem Abraham und seiner ganzen Nachkommenschaft. Maria blieb ungefähr 3 Monate bei Elisabeth und kehrte dann wieder nach Hause zurück.
Wir wollen gemeinsam das Lied Freue dich Welt, dein König naht singen.
weiß nicht, wer von euch sich an das letzte Jahr erinnert hat, unter welchen Umständen die Advents- und Weihnachtsandacht sein konnte. Zumindest hier in der Emmauskirche war es so, dass wir draußen sein mussten, draußen sein wollten, weil es sonst hier drin nicht erlaubt gewesen wäre. Und so freue ich mich, dass wir hier mit euch, die ihr da seid, aber auch mit denen, die über den Livestream auch mit zugeschaltet sind, heute in die Bibel hineinschauen können und von dem, was wir gerade aus der Bibel auch schon von den Textlesungen gehört haben, dass wir dort so ein Stück reinblicken können. Wenn ich an dieses Weihnachten denke, dann bin ich so ein Stück hin und her gerissen. Einerseits beschäftigt mich als Vater, uns als Eltern, das ganze Thema der Geschenke, eine ganze Menge. Und andererseits weiß ich um Jesus Christus, dass seine Geburt ja das ist, was inhaltlich zu Weihnachten im Vordergrund stehen soll. Und doch ist Jesus Christus diese Person, derjenige, der als erstes so ein Stück ins Hintertreffen gerät, der als erstes vergessen wird, der, an den man wenig denkt, wenn man bei diesem ganzen Trubel, bei all dem, was irgendwie ist, einfach in die Beschäftigung kommt, in den Alltag hinein. Da könnte man ja sagen, in diesem Jahr, es war ja in der Weihnachtszeit, in der Vorweihnachtszeit weniger los als all die anderen Jahre, da müsste doch mehr Ruhe da gewesen sein. Aber ich zumindest habe nicht den Eindruck, dass es bei uns in der Familie irgendwie viel ruhiger gewesen wäre. Es war ja immer wieder ziemlich viel los und da ist es schön, wenn man irgendwie manchmal so ein Stück ermuntert, aufgerichtet, ausgerichtet wird. Es gibt sehr viele Erwartungen. Wenn ich an die Kinder denke, die haben natürlich große Hoffnungen, was es zur Bescherung gibt. Es gibt Familien, da sollen die Kinder schon Erleichterung haben. Und da weiß ich, dass manche Familien vor der Weihnachtsandacht schon eine Bescherung machen. Dass die Kinder schon so die erste völlige Unruhe so ein Stück gelöst haben. Als Erwachsene hoffen wir vielleicht, dass so manches Thema, Streitthema oder manchmal so ganz ungewollt, manchmal so Zwistigkeiten ausbleiben, wenn jeder in dieser Umgebung, wo er sich zu Hause fühlt, sich manchmal mehr gehen lässt und vielleicht ehrlicher ist, als was er sonst in Umgebungen ist und man sich manchmal Worte sagt, die man eigentlich nicht sagen wollte, wo man sich doch eigentlich wertschätzt. Wir wünschen uns doch alle Frieden im Miteinander. Das ist doch so. Vielleicht gibt es aber auch einige unter uns, die gerade an diesem Heiligabend so ein Stück, wenn sie nach Hause gehen, so ein Stück Einsamkeit und Alleinsein erwarten oder befürchten. Und für all diese, was uns so beschäftigt in den verschiedenen Situationen, wollen wir hören, ob es da irgendwie vielleicht eine Antwort gibt von dem Bibeltext. Wir haben gehört von Maria, einer jungen Frau. Sie war nicht mehr nur ein Mädchen, sie war verlobt. Es war die verbindliche Absicht, diesen Mann, ihren zukünftigen Mann Josef, zu heiraten. Und sie bekommt einen Gruß. Du hast Gunst gefunden. Oder in anderen Übersetzungen steht, Begnadete. Gott ist mit dir. Fürchte dich nicht. Du wirst einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Diese Aussage ist einerseits ein recht umstrittenes Thema, wenn man in dieser Welt von Jungfrauengeburt spricht, und andererseits für gläubige Menschen, sie sagen das mit einem Gottvertrauen und sagen, der Gott, an den sie glauben, der diese ganzen Naturgesetze am Laufen hält, es ist ihm ein kleines, auch etwas zu tun, was außerhalb der üblichen natürlichen Abläufe ist. Wir hatten das schon ein Stück heute vorher gehört, diese Aufgabe oder dieses Ereignis, da wird ein Kind geboren werden, ein Volk wird ein Licht sehen, das ist schon lange Zeit vorher angekündigt. Und ich bin überzeugt, dass auch die Maria wusste, um diese wir sagen heute Bibeltexte, damals war dieser Begriff Bibel so noch nicht gebräuchlich. Es war sozusagen einer der Propheten, der das angekündigt hat, dass irgendwann es soweit sein würde, dass ein junges Mädchen, eine Jungfrau schwanger werden wird und einen Retter zur Welt bringen wird. Und so als Randbemerkung ist diese Stelle, die Maria fragt ja dort so diesen Engel, der das überträgt, übermittelt diese Botschaft, wie soll das zugehen? Ich habe noch keinen Mann, und das macht eigentlich auch deutlich Gottes Absicht, dass Sexualität in die Ehe hineingehört. Die Ansprache, du hast Gunst gefunden oder Begnadete, Gott sieht dich an. Was ist das für eine Aussage, dass Gott sie sieht? Und auch, ich hatte am Anfang so ein Stück gefragt, ob vielleicht doch jemand da ist, der so ein Stück, ja, wenn er nach Hause geht oder an die kommenden Tage denkt oder auch in die vergangenen zurückliegenden Wochen, vielleicht Einsamkeit verspürt. Und was ist es schön, wenn man gesehen, wenn man bedacht wird, wenn sich jemand an mich wendet. Und der Maria wird gesagt, Begnadete, du hast Gunst gefunden bei Gott. Gunst oder Gnade, das ist etwas, was unverdient ist, etwas, wo man mehr bekommt, als was einem zusteht. Und der Maria wird gesagt, du hast bei Gott, du bekommst mehr, als was du erwarten hättest können. Und man könnte so ein Stück die Gegenfrage stellen, ja, was hätte denn Maria erwarten können? Gab es da irgendetwas, womit sie als ja, junge Frau hätte rechnen sollen? Ich verstehe auch auf jeden Fall diese Aussage, dass sie da in Gnade bedacht wird, so dass Maria als Mutter von Jesus Christus keine Sonderstellung hat, wie sie manche Menschen ihr zusprechen. Maria begegnet als nächstes Elisabeth. Und wenn wir diese zwei Frauen so ein Stück uns vorstellen, bei beiden gab es etwas Besonderes mit dem Start der Schwangerschaft. Ich kann jetzt bei der Elisabeth nicht so sehr darauf eingehen, was da genau gewesen ist, aber auf jeden Fall, sie sind beide schwanger und bei beiden ist der Start, der Beginn der Schwangerschaft etwas Außergewöhnliches da gewesen. Und nachdem sie sich beide grüßen, spricht Maria ein paar Worte und lobt Gott. Und dieser Text, Maria spricht, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinem Retter. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glücklich preisen alle Geschlechter. Denn Großes hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Kurz bevor wir diese Bibelverse, die hier an der Wand auch leuchten, lesen, wer da so die Bibel vor sich hat und sozusagen eine Zeile nach oben rutscht, da wird von der Elisabeth gesagt, glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr gesagt wurde. Elisabeth hat im Haus mit ihrem Mann Zacharias erlebt, was es bedeutet, wenn man Gott nicht glaubt. Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber der Zacharias, der Mann, ist seitdem er von Gott auch gesagt bekommen hat, dass sie im hohen Alter schwanger werden, war er stumm, weil er ein Zeichen gefordert hat, weil er nicht so richtig glaubte. Und von daher finde ich es interessant, dass die Elisabeth sagt, glückselig Maria, dass du geglaubt hast. Und Elisabeth muss mit ihrem Mann gerade erleben, was da bei Unglauben gewesen ist. Maria spricht Lob Gottes, Worte, die Gott loben. Und dabei ist das ein Text, der auch im Alten Testament von einer anderen Mutter schon einmal gesagt wurde, nämlich von Hannah, als sie ihren Sohn Samuel bekommen hat. Und Hannah, bei der ist in der Bibel, im Buch Samuel, dieser Text das erste Mal und ein Stück ausführlicher beschrieben. Und Maria nutzt diese Worte, die ihr bekannt sind, um ganz neu in ihrer Situation aus tiefstem Herzen Gott zu loben. Und ich staune darüber und für mich ist das auch so ein Zeichen, dass Maria wusste, was in der Bibel steht, eben damals in dem Buch Samuel. Sie war unterrichtet, also es war ihr nichts Fremdes und da könnten wir auch uns fragen, kenne ich mich aus in der Bibel? Könntest du Begebenheiten, die du in der Bibel liest, auf dich anwenden? Sind dir Dinge bekannt? Nutzt du die Möglichkeit, dich mit Gottes Wort zu beschäftigen? Maria kannte nicht nur dieses Loblied Gottes, was die Hanna ursprünglich gesprochen hat. Sie kannte auch die Prophezeiungen, wo die Propheten durch Gott angekündigt haben, dass ein Retter geboren werden wird. Und obwohl sie das weiß, obwohl alle damals wussten, da kommt ein Retter, der ist angekündigt, obwohl das alle wussten, es ist doch ein Wunder. Und ich denke, der Engel hat nicht umsonst sagen müssen, Maria, fürchte dich nicht, weil es doch ja erstaunlich ist. Und wenn wir hier in diesen zweiten Absatz hineinschauen, er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Niedrig? Was empfindet Maria denn von sich? Eine Magd, ein Knecht, ein Sklave, man kann das aus zweierlei Richtungen sehen. Entweder man unterwirft sich selbst einem Herrn, das ist, sage ich mal, bei dem Begriff Magd. Manche übersetzen an der Stelle auch Sklave. Ein Sklave ist eher, er wird sozusagen von jemand anders unterworfen. Und Maria empfindet sich, als sie dieser Elisabeth begegnet, empfindet sich, dass sie eigentlich ja, eine Dienerin, eine Magd ist. Unter wem? Unter Gott. Unter Gott. Und den hat sie in diesem ersten Absatz angesprochen und sie sagt, dieser Gott, dem ich diene, unter dem ich eine Magd bin, das ist ein wunderbarer Gott. Sie jubelt über ihn und sagt selbst, er ist mein Retter. Und wenn ich das so ein Stück versuche abzuwägen, sich selbst als ich bin sozusagen Sklave von, ich bin ein Diener von, das sagen wir heutzutage eher selten. Aber wenn wir uns dessen bewusst sind, dass es eine Person ist, die Gutes will, eine Person ist, die vollkommen gütig ist, wohlwollend, dann fällt es vielleicht leichter zu sagen, ja, unter dieser Person bin ich gerne Knecht, Magd, Diener. Und das, habe ich den Eindruck, empfindet sie. Dieses Empfinden, ich habe das aber eigentlich nicht verdient. Ich bin niedrig, ich bin viel zu klein, ich bin doch viel zu wenig. Und ich habe so überlegt, wie viele junge Frauen wird es damals wohl gegeben haben, die in diesem Alter sind. Und sie wird vielleicht nicht eine in einer Million sein, aber vielleicht ist sie eins von einer halben Million jungen Mädchen, die hätten von Gott angesprochen werden können. Generationen vor ihr haben sie schon gewartet und sie ist es gewesen. Gott hat Maria gesehen. Gott hat sie gesehen, sie angesprochen, gesagt, du hast Gunst gefunden. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Und er spricht sie an durch diesen Engel. Sieht Gott eigentlich jeden Menschen? Ich meine, wir sind heute ja ungefähr 6 Milliarden auf dieser Welt. Vor uns haben viele Generationen gelebt. Was sagt denn die Bibel? Da gibt es den Hiob. Wir kennen diese sprichwörtliche Hiobsbotschaft, wo sich quasi die schlechten Nachrichten am Anfang des Hiob-Buches überschlagen. Und er spricht in diesen Gesprächen, die da aufgezeichnet sind, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Auch der Hebräerbrief greift das nochmal auf. Was ist der Mensch? Was sind wir denn? Wer bin ich denn, dass Gott sich überhaupt mit mir irgendwie abgibt? Und mir persönlich, mir gefallen diese Videosequenzen, wenn manchmal so, das ist irgendwie eine Person in einer Stadt und dann zoomt das so raus, dann sieht man die Umgebung in der Stadt, dann sieht man die Stadt als Luftbild, weiter geht die Kamera weg, man sieht so die ersten Wolken, man sieht die Landschaft mit den Flüssen und so weiter und die Kamera wandert immer weiter weg, man sieht die Erde mit der Atmosphäre, den Mond, die Planeten, die Sonne, das Sonnensystem, die Galaxien. Man sieht Galaxienhaufen und nur noch weiße Punkte. Und dann fragt man, was ist denn der Mensch? Also sollte Gott wirklich auf uns blicken? Auf unseren kleinen Planeten, der so winzig klein ist, den man in der ganzen Galaxie nicht erkennen würde? Sollte Gott wirklich auf uns Menschen schauen? Da gibt es eine Aussage von David. David hat Psalmen, Lieder geschrieben, Loblieder. Und in Psalm 139 formuliert er das so, er stellt sich vor, wie es wohl gewesen ist, als er als Baby, als Ungeborenes in dem Schoß seiner Mutter war. Und er sagt, spricht Gott sozusagen zu: Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen, du verstehst mein Wollen von fern, denn du bildetest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutterleib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. David dichtet dieses Loblied und er ist sich dessen bewusst, dass Gott ihn geschaffen, ihn gemacht hat. Und wir können davon ableiten, auch so ein Stück, dass wenn wir uns manchmal so ein Stück unverstanden oder wenn wir manchmal so ein Stück, ja, denken, wer schaut denn auf mich? Wem bin ich denn überhaupt wichtig, dass Gott dich anschaut, dass er bei dir sein möchte, dass er dich versteht, dein Wollen und dein Fühlen, dass er dir zur Seite sein möchte. Und die Maria, so habe ich den Eindruck aus diesem Loblied, ist sich dessen bewusst, dass sie sich eigentlich selbst nicht als würdig empfindet. Sie hat nicht den Eindruck, ja, ist ja klar, also meine Familie, logisch, dass es mich trifft, also selbstverständlich bin ich diejenige. Nein, sie ist sich dessen bewusst, das ist nicht selbstverständlich. Die Elisabeth hat zu Maria gesagt, gesegnet bist du von Gott. Gott hat dir Gutes getan. Und sie selbst sagt für sich selbst ja auch, von nun an werden mich glückselig preisen alle Generationen. Also Maria ist sich einerseits dessen bewusst, sie hat es nicht verdient, von Gott angesehen zu werden, dieses Kind austragen zu dürfen. Gott hat sie angesehen. Und dass Gott uns Menschen ansieht, möchte ich aus dem Römerbrief noch ein Stück lesen. Im Römerbrief, da gibt es eine Aussage im Kapitel 3, da wird das indirekt deutlich, dass Gott jeden ansieht. Dort lesen wir, da ist kein Gerechter, auch nicht einer, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sind allesamt untauglich geworden, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Nicht einer. Und das, wenn man so drüber nachdenkt, muss das ja bedeuten, da wurde also jeder angesehen. Jeder Mensch wurde von Gott angesehen, aber gleichzeitig fand eine Beurteilung statt. Da ist keiner, der Gutes tut. Die sind alle untauglich geworden. Was soll denn das? Könnte man irgendwie aufgebracht sagen, was soll denn das? Das ist eine Frechheit, was da steht. Ich, schlecht, untauglich. Und so könnte man ein Stück empört fragen, aber ich sage, schauen wir auf die Maria. Ihr wurde gesagt, du bist, hast Gnade gefunden, du hast Gunst gefunden bei Gott. Dir wurde, soll mehr Gutes getan werden, als was du eigentlich verdient hast. Und wenn dieser Bibeltext hier sagt, da ist keiner, der Gutes tut, dann ist etwas in der Bibel auch enthalten, das darauf eine Folge steht. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das sagt die Bibel und alle Menschen trifft das. Auch Maria. Auch Maria, die von Gott angesehen wurde, steht unter diesem Urteil. Es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Sünde ist das, womit Gott das falsche Handeln von uns Menschen bezeichnet. Und die Bibel und auch Jesus Christus, als er dann, nachdem er als kleines Kind geboren wurde, er hat deutlich von diesem Ort der Strafe gesprochen, von Hölle, Sündenpfuhl, verschiedene Bezeichnungen. Aber er macht an vielen, vielen Stellen deutlich, dass er vor dieser Strafe retten möchte. Maria wurde gesagt, du sollst seinen Namen Jesus nennen. Jesus heißt, Gott ist Rettung. Gott ist Rettung. Einerseits sagt die Bibel uns Menschen klar und deutlich, da ist keiner, der so gut ist, dass er an Gottes Nähe kommen könnte. Keiner von uns. Alle sind untauglich geworden. Und auf der anderen Seite spricht Jesus Christus so oft davon, zum Beispiel Johannes Kapitel 6, Vers 47, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Kapitel 11, Vers 25, Jesus spricht zu ihnen, zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus bedeutet, Gott ist Rettung. Gott ist Rettung. Und er sagt, wer an mich glaubt, so spricht Jesus Christus, wer daran glaubt, dass ich Gnade gebe, der wird errettet. Gnade, Gunst, diese Begriffe, die in unserem Sprachgebrauch kaum gebräuchlich sind, bedeuten, jemand bekommt mehr, als ihm eigentlich zusteht. Mehr von Gott bekommen, als mir eigentlich zusteht. Er hat nicht nur auf Maria geblickt, er blickt auch auf uns, auf dich und auf mich. Die Frage ist, glauben wir das? Glaubst du das? Glaub ich das? Dass ich ein Sünder bin? Glaube ich das oder akzeptiere ich das überhaupt oder weiß ich das von mir? Dass Sünde bestraft werden wird von Gott, glaube ich das? Akzeptiere ich das oder weiß ich das von mir? Aber dass Gott Gnade geben will, dass Gott vergeben will, er möchte nicht strafen, er bietet Vergebung an, dass Jesus dich retten will. Glaubst du das? Akzeptierst du das? Nimmst du das für dich an oder weißt du es von dir? Bitte ihn, dass er dich rettet. Glaube und vertraue darauf, dass er es tun wird. Und dann wird Gott Menschen verändern. Das Erste, was für Gott verändert ist, er verändert die Stellung vor Gott. Wo wir Menschen, ohne dass es uns sehr bewusst ist, sündigen und nicht zu Gott passen, das ist das, was Jesus Christus als Erstes verändert. Vergebung der Schuld, ein neues Leben mit Gott. Das ist das, was innerlich geschieht, und unterschiedlich ist es dann nach außen zu sehen. Die einen verändert Gott schnell, die anderen langsam. Es geht nicht darum, dass Gott uns Menschen irgendwie besser macht, nach außen hin einen besseren Anschein gibt, irgendwie ein besseres Verhalten oder so, sondern es geht Gott, Jesus Christus, darum, dass das Innere, die Seele, unser Wesen, das, was uns als Person ausmacht, dass dieses Wesen eine neue Beziehung zu Gott hat. Das ist das, wozu Jesus Christus gekommen ist. Es ist wie eine neue, reine Weste, die Gott uns überkleidet. Und wenn er dann noch unser Leben etwas verändert, das ist sicherlich auch möglich. Die Frage ist an der Stelle so ein Stück, empfindest du eigentlich diese Niedrigkeit? Empfindest du eigentlich dieses Gespür? Hast du dafür ein Gespür, das sagt, eigentlich habe ich das nicht verdient? Haben wir überhaupt einen Eindruck, was es bedeutet zu sagen, ja, ich bin schuldig vor Gott? Akzeptiere ich das? Oder sind wir eher von der Art, dass wir sagen, mit mir ist eigentlich alles in Ordnung. Also ich lebe so, ja, also Gott, was will er eigentlich? Also ich wäre schon mit Gott klarkommen. Und das ist ein Reden, das wäre eine große Selbsttäuschung, wenn wir so leben, wenn wir denken, ach, ich lasse Gott ein Gott sein, ich werde schon irgendwie durchkommen. Vielleicht denkt der eine oder andere, ja, mit Gott, ach, er wird schon mit mir zufrieden sein, ich bin irgendwie ja kein besonders schlechter Mensch, vielleicht zählen wir dann irgendwie auf, dass wir spenden, dass wir Gutes tun, dass wir vielleicht Mitglied sind in irgendwie von guten Einrichtungen oder sowas, vielleicht auch die Taufe, vielleicht fromme äußerliche Dinge, aber die Frage ist, wie sieht es in deinem Herzen aus? Hast du eine lebendige Beziehung zu Gott? Maria sagt, Gott ist heilig. Gott ist heilig, mit dem sie es zu tun hat. Heiligkeit ist ein Begriff, den die Bibel dafür braucht, dass etwas völlig rein ist und frei von Sünde. Gott, diese Eigenschaft, wenn Gott heilig ist, dort passt keine Sünde, kein Sünder in seine Nähe. Und die Bibel gibt verschiedene Beispiele uns, wo Menschen Gott begegnen und jeder Mensch, der Gott begegnet, empfindet, ich passe nicht zu dem. Der ist heilig und ich bin schuldig. Und sie müssen gar nicht von Gott weggeschickt werden, sondern die Menschen, von denen das in der Bibel beschrieben ist, sie suchen selbst die Flucht. Der Herr Jesus selbst sagt, Wer an mich, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohn Gottes geglaubt hat. Zu Maria wurde von der Elisabeth gesagt, glückselig, dass du geglaubt hast. Das ist gut, dass du geglaubt hast. Da bist du sozusagen etwas entgangen, was Elisabeth mit Zacharias erleben musste. So ein Stück Handeln Gottes. Wie schön, wenn zu dir gesagt werden kann, glückselig, schön, dass du geglaubt hast. Schön, dass du glaubst, dass Jesus Christus in die Welt kam, um die Schuld, die Strafe für die Sünde stellvertretend zu übernehmen. Wie schön, wenn Jesus Christus dich von der Lebensschuld gereinigt hat. Und Maria jubelt, sie jubelt über Gott, über diese Errettung, die sie erlebt hat. Sie jubelt und freut sich. Und doch, wenn wir die Bibel weiterlesen würden, das Lukas-Evangelium, aus dem der Text heute ist, würden wir feststellen, dass Maria viel, viel Schweres erdulden musste. Obwohl sie von Gott angesehen wurde und ihr gesagt wurde, ja, fürchte dich nicht, Gott hat in Gunst auf dich geblickt. Sie wird als Mutter, ihr Mutterherz wird an mehreren Stellen geängstigt und ja, wo sie erschrickt, was da los ist. Sie wird sicherlich auch vielleicht rein menschlich an der einen oder anderen Stelle auch gekränkt gewesen sein in ihrer Ehre. Und sie steht am Ende des Lebens von Jesus Christus unter dem Kreuz und erlebt die Hinrichtung mit. Aber ist auch Zeugin von der Auferstehung. Dadurch, dass Maria mit Gott wandelt, ist nicht automatisch beinhaltet, dass alles gut gehen wird. Maria macht Schweres durch, aber Gott richtet sie auf. Gott sieht uns. Er gibt uns Gunst. Er gibt uns Gnade. In seiner Barmherzigkeit spricht er uns an. Und wenn wir in diesem Jahr 2021 Weihnachten miteinander feiern dürfen, dann ist es wieder ein Erinnern. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen. Er ist nicht gekommen, damit wir Menschen uns so mit Geschenken überhäufen, sondern er selbst ist das größte Geschenk Gottes. Und ich wünsche das jeden hier. Ich denke, viele haben das so erlebt und können das so diese Freude mitempfinden, diese Freude, dass sie jubeln und sich freuen, Gott, Jesus Christus ist mein Retter. Dass wir Gott loben können, miteinander jubeln können. Zum Abschluss möchte ich nochmal diese Worte, die Elisabeth, der Maria gesagt hat, wiederholen. Glückselig, dass du geglaubt hast und in Klammern sozusagen nicht die Strafe für den Unglauben tragen musstest. Glückselig, dass du geglaubt hast. Maria hat gesprochen, es geschehe nach deinem Wort. Und dann ist sie aber auch gehorsam gewesen. Ihr wurde gesagt, nenne deinen Sohn Jesus. Und einige Seiten weiter in der Bibel mit der Geburt lesen wir dann, sie nannten den Sohn Jesus. Das eine ist dieses innere Sagen, ja, ich möchte gern glauben und ich vertraue darauf. Und das andere ist, wenn sich der Glaube und das Handeln verbindet. Und das wünsche ich uns, dass auch du den Aussagen der Weihnachtsbotschaft, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, dass du der Aussage der Bibel Glauben schenkst. Glückselig, dass du geglaubt hast. Weihnachten ist ja erst der Start einer langen Reise. Jesus Christus ist größer geworden, wurde ein junger Mann und hat so viel auf der Erde gepredigt, was uns auch in der Bibel berichtet ist. Und ich möchte dich einfach einladen, dass du dich auf diese Spur von Jesus Christus begibst und nachforschst, was er gesagt hat, wie er gelebt hat. Dass du so ein Stück sein Wesen kennenlernst und auch spüren kannst, wo er dich verändern möchte. Und das wünsche ich uns in dieser Weihnachtszeit, in diesem Jahr, dass wir uns in der Begegnung mit Jesus Christus verändern lassen, verändern und einladen lassen, ihm nachzufolgen.
Gnadenbringende Weihnachtszeit, dieses Lied, oh, du fröhliche wollen wir meine Herren singen.
Wir wollen noch einmal gemeinsam beten und wenn es möglich ist, dann möge bitte aufstehen. Herr Jesus Christus, wir wollen dir noch einmal von Herzen danken, dass wir wieder diese frohmachende Botschaft heute hören durften. Herr, diese Botschaft, die verkündet worden ist, auch in einer Zeit hinein, die von so viel Ängsten, von Nöten und von Krankheiten geprägt ist, auch so viel von Hektik und Panik. Herr, danke, dass du diese Freude in diese Welt hineingebracht hast, dass du dieser Retter bist. Und Herr, wir bitten immer wieder, dass du uns diese Blickrichtung schenkst, dass wir nicht bei der Krippe stehen bleiben, sondern dass wir durch die Krippe hindurch das Kreuz sehen, an dem du doch den Rettungsplan deines Vaters vollendet hast. Herr Jesus, du hast es selbst deinen Jüngern verheißen. Ich will, dass ihr da seid, wo ich bin. Herr, hab Dank, dass du dieser wiederkommende Herr bist, der die Seinen zu dich holt. Wir wollen dich bitten, auch für all die Botschaften, die heute noch verkündet werden in den Kirchen und Gemeinschaften, ja, dass es auch wirklich eine vollmächtigte Botschaft ist, die die Menschen wirklich vor die Alternative stellt. Segne auch noch den Abend in den Familien, Herr. Hab Dank immer wieder, dass du uns diese Weihnachtsfreude geschenkt hast. Amen.
Amen. Amen.
Franz, bald haben wir es geschafft. Ja. Ja, das ist bei den Kindern so. Die sind einfach unruhig an diesem Abend. Und als ich klein war, war das bei mir auch nicht anders. Aber ich möchte uns noch mal erinnern, wenn wir uns jetzt verabschieden, ob ich nicht diese Einstellung von Maria wirklich teile, mitnehme. Sie hat das angenommen, was von Gott ihr zugesagt wurde. Sie hat die Gnade angenommen, sie hat auch die Umstände angenommen. Und das möge uns einfach ein Stück begleiten, so wie wir auch in dieser Andacht das vertieft haben. Und so, dass wir diese Gnade auch ganz persönlich annehmen. Gott ist dieser persönliche Gott. Und in diesem Sinn, allen wirklich ein gesegnetes Weihnachten 2021. Und wer das noch zu Hause ein Stück vertiefen will, diese wirkliche Weihnachtsgeschichte, die sich zugetragen hat in Bethlehem, die wir heute nicht so gelesen haben, der darf gern eine Bibel zur Hand nehmen, Lukas 2, die Verse 1 bis 20 lesen, wo das dann ganz komprimiert noch einmal uns beschrieben wird, was damals geschah vor rund 2000 Jahren, wo Jesus Christus geboren wurde und wo auch Freude damit verbunden war, die Hirten, die dann gegangen sind. Und wir dürfen uns freuen, dass Jesus Christus der Retter der Welt, aber auch der ganz persönliche Heiland und Retter geworden ist und dein Retter auch sein möchte. Ja, so dürfen wir uns ein gesegnetes Weihnachten wünschen in diesen Feiertagen, wo wir neu darüber nachdenken, was Gott uns geschenkt hat in Jesus Christus.
Danke. Ich möchte die Geschwister noch von Annegret und Rudi Joas ganz herzlich grüßen. Wir haben uns die Grüße mitgeteilt an euch alle.
Dankeschön.